Amen. Okay, ich habe mir gedacht, ich überlege mir was ganz Cleveres, wie ich das verpacke. Und meine Lösung war heute, ich nenne meine Predigt so, 5 Dinge, bei denen du nie verlieren kannst. 5 Dinge, bei denen du nichts falsch machen kannst. 5 Dinge, die du, ja, wenn du die machst, kannst du schon mal nichts falsch machen. Und ich habe so überlegt, was kann das sein? Welche 5 Dinge oder welche Dinge sind Dinge, die wir gerne auch vergessen, die wir vielleicht auch gerne auf die Seite legen. Aber es sind alles Dinge, die uns gut tun, die unserem geistlichen Leben gut tun, die auch unserem normalen Leben gut tun. Manches davon ist auch selbst Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, würden sagen, stimmt, das ist ein guter Wert. Und wir wollen uns diese 5 Bereiche anschauen, natürlich vor dem Hintergrund von Gottes Wort. Und schauen, was hat Gott dazu zu sagen, was ist Gottes Plan auch dafür. Ja, mein erster Punkt, der bringt uns da, wo wir letzte Woche mit einigen aus der Church waren, und zwar im KSC-Stadion. Salvo hatte groß ausgerufen, lasst uns losgehen, lasst uns Salz und Licht sein. Und wir haben alle gesagt, Amen, wir gehen ins Stadion, Life Church. Wir waren ein ganzer Block, 2 Reihen voll, wir waren begeistert, wir waren laut, wir waren leidenschaftlich. Wir haben unseren Verein angefeuert und wir haben verloren. Es war so blöd, echt. Es gibt nichts Schlimmeres, wie zu einem Spiel zu gehen und du verlierst, oder? Also du, beziehungsweise die anderen verlieren. Und man steht dabei und es gibt keinen Grund, sich zu freuen. Wir sind alle enttäuscht nach Hause gegangen. Es war so ärgerlich. Graziano war nicht enttäuscht. Ja, das stimmt, tatsächlich. Er hat uns alle angeguckt und, seid ihr jetzt alle entmutigt? Was ist los mit euch? Freut euch doch. Ist doch egal, es war nur ein Spiel. Was? Es war nur ein Spiel. Das war unser Verein. Es gibt nichts Schlimmeres, wie dass es schief geht, ne? Ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt läuft gerade das Spiel, Sascha. 2-0. Okay. Also, ihr müsst wissen, wenn alles gut geht, dann kann es sein, dass der KSC aufsteigt. Okay? Und nach diesem Spiel sah es aber so aus, als ob alles zu Ende war. Und deswegen waren wir enttäuscht. Aber es sind noch 2 Spiele. Heute ist 1 und nächste Woche ist 1. Wenn ich was Falsches sage, müsst ihr mich korrigieren. Ja, heute ist schon rum. Okay, und wir haben 2-0 gewonnen. Das ist gut. Und wir haben nächste Woche ist noch ein Spiel. Und wenn die das gewinnen und alles gut läuft, dann kann es sein, dass der KSC durchhält und aufsteigt. Und was hat das jetzt mit der Predigt zu tun, fragst du dich? Ja, Heiko, komm zum Punkt. Okay. Mein erster Punkt ist Beständigkeit. So, ihr seht ihn hinter mir. Er wird da jetzt auch eine Weile stehen bleiben. Es war tatsächlich so, in dieser Situation, also ganz ehrlich, ich bin nach Hause gegangen und habe gedacht, okay, typisch unser KSC, das geht schief. Wir werden nicht aufsteigen. Und ich möchte es einmal in dein Leben hineinnehmen. Vergiss mal kurz den KSC. Du kennst auch den Moment, ich bin mir sicher, wo du denkst, oh Mann, jetzt geht alles schief. Die Sache ist schief gegangen. Ich kann dieses Thema, kann ich abschreiben. Den Job, den kann ich vergessen. Diese Beziehung, da ist alles einfach den Bach runtergegangen. Es ist vorbei. Kennt ihr dieses Feeling, dieses Gefühl? Oh, jetzt ist der Ofen aus. Irgendwie, oh Mann. Und so ging es mir da bei diesem Spiel. Und ich habe dann so drüber nachgedacht, oh, wie dumm eigentlich von uns manchmal, dass wir uns selber schon abschreiben, dass wir nicht dranbleiben. Und jetzt bei diesem Beispiel KSC ist ganz einfach, wenn die Jungs es schaffen, dran zu bleiben und ihren Glauben in dem Fall an sich selber, weil was können sie schon? Sie können ja nur an sich glauben, an ihre Fähigkeiten, an ihr Glück, was sie haben oder wie auch immer. Wenn sie durchhalten und auch den Mut nicht verlieren, kann es sein, dass sie am Ende der Saison aufsteigen werden. Wie wichtig ist es für diese Jungs? Und jetzt nehme ich uns mit in Gottes Wort rein, und zwar in Hebräerbrief, Kapitel 10. Da ist eine Situation, wo ihr müsst euch vorstellen, das ist die frühe Christenheit, der Beginn der frühen Kirche. Das sind Menschen, die haben für ihren Glauben gelitten, die haben dafür gekämpft, sie wurden ausgelacht, verspottet. Sie haben richtig, es war anstrengend zu dieser Zeit. Nicht wie heute, wo wir als Kirche, Gott sei Dank, in Deutschland so einen guten Stand haben. Und hier der Schreiber des Briefes, er schreibt, damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Wenn man sich in die Zeit reinversetzt, beschimpft, misshandelt, in einer anderen Übersetzung heißt es, ihr wurdet zu einem Schauspiel für andere. Und wenn man schaut, was in dieser Zeit passiert ist, wo Menschen in der Arena da den Tieren zum Fraß geworfen wurden, wo Christen verfolgt wurden und so weiter. In dieser Zeit, das hat echt, da steht, es hat eine tiefe Bedeutung. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Das war, wo sie herkommen. Das ist, wie sie gelebt haben. Egal, was passiert ist, sie haben nicht aufgegeben. Sie waren beständig in ihrem Glauben an Jesus, in ihrem Vertrauen auf ihn, egal, was man ihnen weggenommen hatte, weil sie hatten ein Bewusstsein, sie haben etwas, was niemand nehmen kann. Und dann hat sich irgendwie was verändert. Weiter heißt es, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Irgendwas ist bei diesen Menschen passiert. Irgendwie haben sie ihren Mut verloren. Irgendwie haben sie es verlernt, dran zu bleiben und einfach standhaft, beständig zu bleiben in ihrem Glauben. Und ich finde es interessant, dass von all dem, was wir vorhin schon gehört haben, ich sehe da ganz viel davon drin. Hey, das sind Hindernisse, die da sind. Da wird es schwierig. Da ist es irgendwo Blockaden. Da sind Situationen in deinem Leben, wo du nicht weißt, wie das wohl ausgehen wird. Und wir haben es schon gehört. Gib nicht auf. Vertraue neu darin, dass Jesus, dass er kommt, dass er in dein Leben hineingeht, dass er dir hilft, dass er dich durchträgt. Amen. Ich möchte einfach das nur verlängern, was wir schon gehört haben. Es ist wahr und ich glaube, Gott ist heute da, um dir das zu sagen, in deiner Situation, bleib dran, bleib beständig, gib nicht auf, sondern so wie du es früher vielleicht schon gemacht hast und auch positiv erlebt hast, wo du Erfolge feiern konntest, weil du dran geblieben bist, so bleib auch heute dran und gib nicht auf, weil du hast einen Gott, der dir Großes zugesagt hat, Gutes zugesagt hat. Und es gibt viele Ebenen, mir fehlt die Zeit, das jetzt in die Tiefe auszuführen, aber wir können uns überlegen, wo müssen wir dranbleiben, wo musst du dran sein? In deiner Familie, in deiner Arbeit, in Beziehungen, die umkämpft sind, wo Schwierigkeiten auftauchen. Auch in der Church, in deiner Beziehung zu Jesus, wo du vielleicht erlebst du gerade eine Phase, die einfach anstrengend ist. Weiß nicht woher. Jesus sagt dir, bleib dran. In einem Dienst, wo du dich einsetzt, du versuchst dein Bestes zu geben, aber es ist schwierig. Es macht keinen Spaß. Vergiss es. Egal wo du stehst und wie es sich anfühlt, bleib dran. Das ist mein erster Punkt. Und du kannst nichts falsch machen, wenn du beständig bist. Du wirst da kannst nicht große Fehler begehen, sondern Beständigkeit ist ein Wert, denn selbst die Gesellschaft, die Menschen sind auf der Suche nach Beständigkeit. Das ist interessant. So, man schaut, Die Finanzleute, sie gucken, wo sind beständige Werte, in die wir investieren können. Und es ist echt schwer. Die richtige Währung, die kann bergab gehen. Dann investiert man in Lebensmittel oder in Rohstoffe oder wo auch immer. Es ist schwierig, was zu finden, wo wirklich eine Beständigkeit hat. Und Menschen, die beständig leben, sind wertvolle Edelsteine, sind Schätze. Wenn du einen Freund hast, der beständig ist, wenn du einen Partner hast, wenn du Eltern hast, wenn du ein Elternteil bist, wenn du ein Freund bist, der beständig ist, da drin liegt so ein großer Schatz für dich, für andere. Und Gott ruft uns auch als Church, beständig zu sein. Hey, komm, lass uns doch so Edelsteine sein für andere Menschen, auch für dein eigenes Leben, weil Gott, er verspricht, du wirst das erhalten, was ich dir zugesagt habe. Also Beständigkeit hat auch eine Verheißung. Du wirst Segen erleben in deinem Leben. Mein zweiter Punkt. Du kannst nie einen Fehler machen und du wirst nie was verlieren. Also du kannst nichts falsch machen, wenn du dich in Demut übst. Okay, jetzt denkt ihr, was kommt jetzt? Ist jetzt nicht so das attraktive Thema, ist nicht die attraktive Eigenschaft. Aber tatsächlich, die Bibel ist voll damit, dass sie uns ruft. Hey, lasst uns demütig miteinander sein. Ich werde es nur kurz zitieren, die Bibel stellen. Und zwar, 1. Petrus heißt es, aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn wir uns umkleiden in Demut, wie sieht das aus? Es ist von allen Seiten sichtbar, dass wir dem anderen in Demut begegnen. Demut bedeutet, dass wir uns nicht auf unsere Erfolge was einbilden, dass wir nicht auf uns schauen, dass wir Gott dankbar dafür sind, was gut läuft. Dass wir Menschen nicht verurteilen oder beurteilen, sondern wir umkleiden uns mit Demut. Wir begegnen ihm als Mensch. Hier ist ein Mensch, der von Gott geliebt ist. Hier ist ein Mensch, der vielleicht Fehler macht. Hier ist ein Mensch, der vielleicht auf dem Weg ist. Aber es ist ein Mensch, der geliebt werden möchte. Und ich werde mich nicht über dich drüber stellen und denken, wer bist du schon, dass du mit mir irgendwie, sondern ich begegne dir auf Augenhöhe. Vielleicht sogar ich knie mich und schau dich an. Das bedeutet Demut. Und es gibt viele Stellen, wo wir dazu herausgefordert sind. Jesus selber ist das Beispiel für Demut. Er hat sich hingekniet bei seinen Jüngern. Er wusch ihnen die Füße. Er hat sich gedemütigt, dass er als Sohn Gottes ans Kreuz ging, der so mächtig erhaben ist über allem, aber er demütigt sich und er lebt es uns vor. Weißt du, du möchtest gerne, dass dein Christsein sichtbar wird. Du möchtest einfach ein Zeichen setzen in deiner Arbeit, in deiner Familie, überall wo du bist, in deinem Leben. Demut wird sichtbar werden. Demut, damit kannst du einen Eindruck hinterlassen, der alles andere überstrahlt. Es gibt genug Menschen, die versuchen, sich selber hochzuhalten und sich zu produzieren. Aber da, wo wir demütig auftreten, uns einsetzen, du wirst einen Eindruck hinterlassen. Du wirst auf Jesus hinweisen. Seid ihr bei mir? Hey, können wir was falsch machen, wenn wir demütig sind? Du wirst nichts, du kannst es nur schwer übertreiben. Also ich würde sagen, für uns in Deutschland, vergiss es, du kannst nicht übertreiben. Demut, da bist du ganz safe. Es gibt falsche Demut, das möchte ich auch sagen. Das sind Worte wie, ich kann das nicht, ich bin nicht so wichtig. Lass es mal die anderen Leute machen. Auf mich kommt es jetzt hier nicht so an. Wichtig ist, dass die anderen das machen. Das ist auch Demut, aber es ist falsche Demut. Und vergiss es. Vergiss es einfach. Du hast so gedacht, vergiss es. Keine Chance. Demut, falsche Demut, nimmt dich aus dem Spiel. Plötzlich bist du auf der Seite. Und weißt du, ich lese nirgends in der Bibel etwas, dass du nicht wichtig sein solltest, dass Gott keinen Plan für dein Leben hat, dass deine Gaben nicht wichtig sind. Ich lese nirgendwo was, dass irgendjemand exklusiv, nur du, nur diese Person, nur diese Gruppe, nur diese Menschen, sondern jeder Mensch ist Teil von Gottes Plan. So auch für dich. Du kannst es in dein Buch reinschreiben, ich bin wichtig und im Plan Gottes. So vergiss diese Sätze. Und es gibt einen kleinen Selbstcheck, den kann ich dir mitgeben. Wenn du so in einer Situation bist, du merkst, du verhältst dich komisch, irgendwie läuft alles komisch, weißt du, was du dich fragen kannst? Worum geht mir es jetzt in diesem Moment gerade? Worum geht's? Wenn du sagst, okay, es geht gerade um mich, dann bist du schon auf dünnem Eis. Wenn du merkst, okay, es geht mir jetzt gerade um diese Sache, um den Plan Gottes oder um das, was das hier es vorangeht, dass das Richtige passiert, das ist ein Indiz, dass du merkst, okay, du bist gerade auf dem richtigen Gleis. Aber wenn du merkst, es geht gerade nur um dich, Hilfe, wie stehe ich da? Ich kann das doch nicht und ich bin nicht gut genug dafür oder warum soll ich das machen? Diese ganzen Ich-Sätze, da merkst du schon, oh, hier ist was schief. Okay, ihr seid ruhig. Wir gehen schnell weiter zum nächsten Punkt. Mein dritter Punkt ist unser Charakter. Du kannst nichts falsch tun, wenn du in deinen Charakter investierst, wenn du an deinem Charakter arbeitest, wenn du sagst, okay, ich will mehr Zeit nehmen in meinem Leben, ich will investieren, da wo ich merke, mein Charakter erleidet, ich will es ernst nehmen. Und ich werde nicht den Schwamm drüber machen, ich werde nicht zudecken, ich werde nicht irgendwie schön künstlich lächeln, damit alle denken, ich bin toll, sondern ich werde ernst nehmen, wo ich charakterlich Defizite habe. Und ich will wirklich das nicht zulassen in meinem Leben. Und ja, du kannst nichts falsch tun. Ich verspreche dir, wenn du so auf dein Leben zugehst, und bitte, wir dürfen gerne als Christen auch klug sein. Du darfst gerne ein guter Haushalter sein, überlegen, plan, was ist dir wichtig in deinem Leben. Du darfst es planen und ich fordere dich auf, nimm den Bereich deines Charakters und stell ihn in diese Prioritätenliste, nimm es mit rein. Weil, ganz ehrlich, ich muss kein Prophet sein, wir haben alle Defizite auf diesem Gebiet. Und du kannst keinen Fehler machen, dich dieser Defizite anzunehmen. Im Gegenteil, wir sind herausgefordert von Jesus, hier unseren Charakter ernst zu nehmen. Galater 5 sagt uns, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, sie besteht aus Liebe, aus Freude, aus Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind alles die Früchte, die Ergebnisse, die Resultate, wenn Jesus, wenn der Heilige Geist in deinem Leben sichtbar ist. Also, in anderen Worten, dein Nachbar müsste sagen, seit dieser Typ da in die Kirche geht, diese Alive Church, ich weiß nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, aber ich weiß, du bist, also mein Nachbar, er ist seitdem, ist er irgendwie freundlicher. Er ist liebevoller geworden, er ist voller Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Wäre das nicht genial? Oh Mann, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das echt, dass Menschen, dass es irgendwie sichtbar wird. Dass Menschen sagen, Mensch, hey, der Daniel, also ich war, was da in seinem Leben passiert, da ist echt ein Fortschritt gekommen. Der war so, ey, manche Bereiche, das war so kaputt. Aber jetzt plötzlich ist da eine Liebe da. Da ist eine Freundlichkeit, eine Selbstbeherrschung. Oder ich weiß nicht, wo deine Baustellen sind. Wahrscheinlich geht's ja mit mir. Du denkst, oh, in allen Bereichen muss ich noch ein bisschen Gas geben. Aber investieren wir in unseren Charakter. Und ich sage das jetzt nicht mit frommen Worten, so mit der Herr möge dir helfen. Sondern ich sage es jetzt mal ganz praktisch. Mit unseren normalen Worten, wie wir normal miteinander reden, investiere in deinen Charakter. Schau nicht weg. Nimm es ernst. Natürlich, lass zu, dass Jesus dein Herz verändert, weil er ist es, der Heilige Geist, er ist, der uns verändert. Wir werden uns schwer tun, wenn wir hier aus der Tür rausgehen und denken, ich kann das jetzt alleine. Heiko, du hast recht, ich mach's. Alle Punkte, alle zusammen, ich mach's jetzt. Du wirst auf die Nase fliegen, sondern wir brauchen Gott. Aber nimm es doch ernst als eine Tugend, als eine Herausforderung, als eine Sache, die du dir ganz mit deiner Kraft und deiner Fähigkeit aufs Herz schreibst. Gegen solches Verhalten geht dieser Vers weiter, und ist interessant, hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Lustig, oder? Es gibt kein Gesetz, was sich beschweren wird, wenn du liebevoll bist, wenn du selbstbeherrscht bist, Güte, Treue, Freundlichkeit. Niemand wird sich darüber beschweren. Im Gegenteil, es ist ein Segen. Stell dir vor, wir sind solche Menschen, wo das einfach mehr sichtbar wird, wie es jetzt ist. Wir wären Edelsteine, oder? Wir sind Schätze. Wir sind angenehme Menschen, die gerne, mit denen man sich gerne umgibt. Okay. Wie geht's weiter? Vierter Punkt. Du kannst nichts falsch tun, wenn du tief gräbst. Mein vierter Punkt ist Tiefgang. Und ich habe da jetzt nicht schrecklich viele Bibelstellen, sondern ich möchte einfach diesen Punkt kurz so hochheben. Wir sind gerne verleitet, so auf das zu schauen, was wir schnell verändern können, was nach außen sichtbar ist. So die Oberfläche einmal polieren, wie so bei so einem Auto, wo man schnell über den Lack drüber geht. Und dann gibt es super Wundermittel, die machst du drüber mit Farbpigmente und so weiter. Und dann wird der Kratzer ausgeglichen, er wird rauspoliert und es sieht gut aus. Aber unten drunter ist alles rostig. Und es ist nur die Optik, die stimmt. Und es ist einfach so, wir manchmal sind wir so drauf fokussiert. Wo kann ich schnell? Hier mache ich noch was. Okay. ich mache noch das. Und einfach nur so mal schnell drüber. Und wir kennen es, man versucht sich einfach nur gut darzustellen, das, was an der Oberfläche ist. Aber du wirst nichts falsch tun, wenn du dir Zeit nimmst, in die Tiefe zu gehen. Tiefe Fundamente in deinem Leben zu legen, in deinem Glaubensleben, die Wurzeln tief zu machen. Gott, so bin, Herr, hilf mir. Herr, mein eigenes Leben, bau du es viel, gründe es tief. Und wie kannst du es machen? Indem du dir Zeit nimmst dafür, indem du dich ausstreckst, indem du ehrlich bist, reinschaust in dein Leben, guckst, wo sind Risse, wo sind Löcher, wo sind Dinge, die Gott füllen sollte. Hier ist ein guter Ort, wo du dein Fundament tief machen kannst, im Haus Gottes, in seiner Gemeinde. Komm, sei hier, halte durch, bleib dran und gründe dein Fundament tief. Investiere in dein geistliches Wachstum. Der Herr sieht, was im Herzen ist. Der Mensch schaut nur auf das Äußere. Aber der Herr schaut das Herz an. Er sieht dein Fundament. Und ich möchte, Klammer auf, Klammer zu, er sieht auch deinen Mangel und deine Not. Und ich weiß, wir sind hier Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und du bist, ich weiß nicht, wo du jetzt gerade heute hierher gekommen bist, was du erlebt hast, wo du gerade stehst. Aber ich möchte dir zusprechen, der Herr sieht auch deinen Mangel. Er sieht die Löcher, die da sind, die Wunden, die Baustellen, die Not. Und er möchte dir begegnen. Mein letzter Punkt, Punkt Nummer 5. Du kannst nichts falsch tun, wenn du Jesus mehr suchst. Amen. Ich könnte diese Predigt nicht zu Ende führen, ohne nicht Jesus hier an diese Stelle als Schlusspunkt zu setzen. Alles, was du brauchst, alles, was du suchst, du wirst es in Jesus finden. Er ist derjenige, der dir hilft, Punkt 1, 2, 3 und 4 auf die Reihe zu bekommen. Und du kannst keinen Fehler machen, wenn du dich ausstreckst und mehr Jesus suchst. Du wirst nie einen Fehler machen, wenn du sagst, Jesus, ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr von deinem Geist, von deiner Kraft. Du wirst nie einen Fehler tun. Und ich will jetzt nicht dein schlechtes Gewissen anrühren und sagen, oh, hey, du machst zu wenig. Du musst dir mehr Zeit nehmen, mehr stille Zeit mit Gott, mehr in der Bibel lesen. Ich will jetzt nicht dein schlechtes Gewissen anregen und einfach, sondern ich möchte dich ermutigen, hey, das, was du brauchst, ist Jesus. Manchmal verlieren wir das aus dem Blickfeld auch. Wir schauen nach allem Möglichen und wir vergessen zu sagen, okay, jetzt werde ich mal ruhig, ich schaue auf Jesus. Ich brauche ihn in meinem Leben. Manchmal ist die Not, in der du gerade stehst, meilenweit entfernt in unserem Kopf von der Lösung, von zu Jesus zu kommen, ihn hineinzunehmen. Und ich bin beeindruckt von dem, was wir auch an Prophetischem einfach hatten. Da war ganz viel an Bildern von begegne Jesus. Dein verschlossenes Herz. Mach es ihm auf. Er steht hier und wartet auf dich. Du kannst nichts falsch tun, dich Jesus auszustrecken. Und ich spreche ganz bewusst für Menschen, die vielleicht ganz fern sind von Gott, von Glaube. Du bist vielleicht erst ein paar Mal hier und denkst, boah, was? Das ist alles neu für mich. Ich darf dir sagen, hey, du kannst nichts falsch tun, wenn du dein Herz auftust für Jesus. Wenn du mehr reinlässt. Wenn du anfängst, ihm die Erlaubnis zu geben, Jesus, rede zu mir. Ich möchte dich verstehen. Ich möchte dir begegnen. Aber ich möchte auch zu den anderen sprechen, die vielleicht schon jahrelang mit Jesus unterwegs sind. Und vielleicht merkst du, eigentlich gibt es Stellen, wo ich Jesus mein Herz zugemacht habe. Wo ich alleine unterwegs bin, auf meinem Weg. Und er steht da und sagt, hey, welchen Weg willst du gehen? Komm auf meinen Weg, ich mit dir gehen. Jesus, er steht da. Er sucht dich. Er ist der Ursprung unseres neuen Lebens. So endet auch Galater. Durch den Geist Gottes haben wir ein neues Leben. Und so wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Dazu lade ich dich ein. Es sind 4 Punkte plus einer. Der letzte ist Jesus. Du musst ihn besonders betrachten. Ohne ihn kannst du die ersten 4 vergessen. Ich finde es stark, wenn wir einfach miteinander aufstehen. Die Band darf nach vorne kommen. Und wir wollen diese Predigt gemeinsam zum Abschluss bringen. Vor Gottes Thron, vor Jesus.